Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Äpfel aus Neuseeland, Rindfleisch aus Argentinien und Getreide aus den USA. Die globalisierte Landwirtschaft verursacht mit langen Transportkosten hohe Energiekosten. Dagegen kämpft der Berliner Ernährungsrat. Schon seit 2 Jahren fordert die Initiative eine nachhaltige Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in der Region. Das Versorgungsmodell, das dem Ernährungsrat vorschwebt und das der Berliner Senat unterstützt, stellt die regionale bäuerliche Landwirtschaft in den Mittelpunkt. Regionales und hochwertiges Essen soll in vielen Einrichtungen der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung, beispielsweise in Kitas, Schulen und Krankenhäusern, angeboten werden. Elisabetta Gardoni stellt das Projekt vor.
So, alle Bewerber für diesen wunderbaren, verantwortungsvollen Job, 16 Stück haben wir.
April 2018. Der Ernährungsrat Berlin erneuert den Sprecherkreis nach den ersten 2 Jahren seines Bestehens. Aus dem informellen Zusammenschluss von etwa 25 Aktivistinnen und Aktivisten, die sich Mitte 2015 in einem Berliner Gemeinschaftsgarten getroffen hatten, ist mittlerweile eine anerkannte und weit gefächerte Bürgerinitiative entstanden. Sie wird von vielen Vereinen, Organisationen und engagierten Menschen unterstützt und hat sich das Ziel gesetzt, die Ernährungs- und Agrarwende lokal einzuläuten. Aber was bedeutet genau Ernährungswende?
Eine Ernährungswende ist für mich ein Wandel hin zu einem System, in dem alle Menschen sich gutes Essen leisten können, in dem für jeden möglich ist, vielseitige und vollwertige Ernährung auf dem Teller zu haben, für deren Produktion niemand ausgebeutet wurde und auch die Umwelt nicht weiter belastet wird.
Christine Pohl hat den Berliner Ernährungsrat mitgegründet. Als Mitglied einer entwicklungspolitischen Organisation liegt ihr nicht nur die lokale Ebene am Herzen.
Die Landwirtschaft, so wie sie jetzt gerade funktioniert, hat ja Auswirkungen auf alles Mögliche, also auf das Klima, auf die Umwelt, aber dadurch natürlich auch auf Menschen. Und gerade wenn wir halt globale Lieferketten angucken, sind die Menschenrechtsverletzungen gang und gäbe im globalen Ernährungssystem. Und wenn wir uns immer weiter darauf verlassen, dass wir aus einem global ungerechten Ernährungssystem gefüttert werden, das Menschen ausbeutet und Ressourcen ausbeutet, dann können wir ja auch kein global gerechtes Ernährungssystem überhaupt haben.
Lokal handeln, um global zu wirken also. Der Ernährungsrat Berlin setzt sich unter anderem für viel mehr biologisch erzeugte Produkte aus der Region ein. Bislang sei der Anteil von Lebensmitteln, die aus dem Berliner Umland stammen, viel zu niedrig, meint Gundula Oertel, Biologin und Journalistin, die auch zum Sprecherkreis der Initiative gehört.
Das müssen nicht 100% sein und es muss auch nicht den globalen Handel komplett ausschließen. Ich möchte gerne weiter Ananas essen und Kaffee trinken, aber ein gewisser Prozentsatz, der die 15%, die heute Standard sind in vielen Städten, bei weitem übersteigt. Ich würde mal sagen 50-60, vielleicht sogar 75%.
Müssen diese Produkte unbedingt bio sein? Schließt dies nicht Kleinbauern aus, für die die Bio-Zertifizierung zu teuer und zu aufwendig ist? Gundula Oertel.
Ich weiß, dass da wirklich viel Bürokratie dahinter steckt und dass das tatsächlich auch zusätzliche Kosten bedeuten kann. Aber gegenüber den Konsumentinnen muss es ja irgendwelche verlässlichen Prüfkriterien geben. Ja, und wenn mir einer sagt, also ich arbeite ganz, ganz ähnlich wie Biolandwirtschaft, kann ich ihm das glauben oder auch nicht? Ich habe da persönlich nicht so ein gutes Gefühl dabei, wenn wir da so die Grenzen aufweichen.
Bezeichnungen wie Bio und regional reichen aber nicht aus, um bessere Qualität zu garantieren, meinen Christine Pohl und Gundula Oertel.
Es gibt auch Massentierhaltung in der Bioproduktion und Legebatteriehühner, die ein bisschen mehr Platz haben. Und gleichzeitig, wenn man regionale Ernährung aus Brandenburg will, dann kriegt man eben auch die Schweinemastanlagen hier sind regional. Nur regional oder nur Bio hilft halt allein noch nicht weiter, sondern man muss das schon alles zusammen und im Kontext betrachten.
Großflächige Monokulturen, selbst wenn sie biozertifiziert sind, können eigentlich auch nicht unser Ziel sein. Aber der Wandel ist nicht in einzelnen Kriterien zu denken, sondern nur als Gesamtsystem, wo ich tatsächlich ein Verhältnis zum Essen verändere. Bei den Konsumenten, bei den Produzenten, bei der Politik, wo unser Umgang mit dieser Ressource einfach ein anderer wird. Und da ist eben nicht Bio das einzige Kriterium, auch nicht regional oder saisonal. Im Prinzip müssen wir eigentlich alle gemeinsam an dem Strang ziehen, zu sagen, wir müssen das Anbausystem verändern zu unser aller Nutzen.
Der Begriff Ernährungsdemokratie bringt die Forderungen des Ernährungsrats auf den Punkt. Die Menschen sollen wieder mehr Einfluss haben auf die Lebensmittel, die sie konsumieren, und darauf, wie diese erzeugt und vermarktet werden. Produktion, Handel und Konsumgewohnheiten bestimmen heute hauptsächlich wenige global agierende Konzerne. Die Folgen sind ein gnadenloser Preisdruck auf die Produzenten und immer weniger Qualität und Vielfalt der Lebensmittel für die Verbraucher. Nicht zuletzt verschwinden dadurch viele lokale und saisonale Obst- und Gemüsesorten ganz vom Markt. Gundula Oertel bedauert das.
Das war mal ganz anders. Also wir haben uns vielfältig ernähren können vor 100 Jahren, als es die Markthallen in Berlin, als die alle gebaut wurden. Da war das, was es im Winter oder auch im Frühjahr frisch zu essen gab, durchaus vielfältig. Das ist alles in Vergessenheit geraten, weil die Industrie eben einfach dafür gesorgt hat, dass der Sortenreichtum verschwunden ist. Wir ernähren uns, glaube ich, weltweit von ungefähr 10 verschiedenen Pflanzenarten noch. Das ist nicht gerade viel.
Gundula Oertel und Christine Pohl haben zusammen mit dem Kölner Journalisten Valentin Thurn das Buch »Genial lokal« geschrieben, eine Art Manifest der Ernährungswende. Hier erläutern sie unter anderem, wie sich ernährungspolitische Initiativen in den letzten Jahrzehnten verbreitet haben, von Nord- und Südamerika über Europa bis Australien. Die ersten entwickelten sich in den 80er Jahren in den USA. Sie waren damals eine Reaktion auf die Kürzung von Sozialleistungen, die die Versorgung der ärmeren städtischen Bevölkerung gefährdete. So entstanden in benachteiligten Bezirken Community-Gärten, Bauernmärkte und solidarische Bauernverbraucherinitiativen. Hier in Berlin deuten sich ähnliche Entwicklungen an. Durch steigende Lebenshaltungskosten bei niedrigen Löhnen wird es immer unwahrscheinlicher, dass sich viele Menschen teure, biologische, regionale Produkte leisten können. Christine Pohl ist sich des Problems bewusst.
Wir haben ein System, in dem viele Menschen einfach nicht genug Geld zur Verfügung haben, um sich gutes Essen überhaupt leisten zu können. Und das ist auch eine Frage, mit der sich Ernährungsräte dann beschäftigen müssen, also mit der Systemfrage und halt dahin zu wirken, dass zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger mehr Leistung bekommen oder halt mehr Geld für gutes Essen zur Verfügung haben. Zum Beispiel, was man auf lokaler Ebene einfordern kann, dass es eine funktionierende Mietpreisbremse gibt, dann haben Leute mehr Geld für Essen zur Verfügung oder für andere Dinge, aber eben auch für Essen.
Warum aber sollten Verbraucher mehr Geld als unbedingt notwendig für die Ernährung ausgeben? Zumal sich die großen Discounter mit niedrigen Fleisch- und Milchpreisen regelmäßig unterbieten.
Da bleibt einem, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als über eine Internalisierung von Kosten zu reden. Darüber, dass Fleisch nicht so billig angeboten werden darf, wie es das gerade wird, weil da einfach die Kosten, die durch Boden- und Wasserverschmutzung da irgendwie entstehen, einfach nicht mit in diesem Billigfleisch mit abgebildet sind. Die müssen da mit drin sein, dann wird Fleisch teurer und dann wird Fleisch eher zu dem, was es sein sollte, nämlich eigentlich ein Luxusprodukt, was man nicht täglich isst, sondern halt eher vielleicht nur als klassischem Sonntagsbraten.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich alle willkommen in unserem improvisierten House of Food.
Im Hof des Senats für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung im September letzten Jahres. Senator Dirk Behrendt kündigt die Absicht an, in Berlin ein sogenanntes Haus des guten Essens zu etablieren, nach dem Vorbild des Kopenhagener House of Food, einem Beratungszentrum, das den Küchen der öffentlichen Verpflegung hilft, auf Nachhaltigkeit umzustellen. Dieser Beschluss, den die Grünen im Koalitionsvertrag der neuen Regierung durchgesetzt haben, nimmt eine wichtige Forderung des Berliner Ernährungsrats auf. In einem ersten Schritt den Anteil an regionalen Bioprodukten in öffentlichen Küchen zu steigern.
Ich kann als Senator nicht zum Bio-Supermarkt gehen und sagen, lieber Bio-Supermarkt, biete doch deine Bio-Nahrungsmittel zu einem günstigeren Preis an. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber als Senator kann ich eines sehr wohl, kann das Angebot an gesundem, regionalem und nachhaltigem Essen dort steigern, wo viele Berlinerinnen und Berliner täglich essen. Zum Beispiel in den öffentlichen Kantinen, in den Kindergärten, in den Schulen, auch in den Justizvollzugsanstalten oder aber bei den vielen Catering-Firmen, die öffentliche Kantinen beliefern. Ein flächendeckendes Angebot an gesundem, regionalem und nachhaltigem Essen für jeder Mann und jede Frau, das ist unser Ziel. Das ist das Ziel der Berliner Ernährungsstrategie.
Wie das bewerkstelligt werden könnte, soll das Beispiel des Kopenhagener House of Food zeigen, wie Staatssekretärin Margit Gottstein erläutert.
Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem House of Food in Kopenhagen, dem Projekt, das es in 10 Jahren geschafft hat, in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung den Bio-Anteil auf über 90% hochzusetzen. Und zwar so, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür nicht mehr Geld ausgeben müssen. Und das ist uns ein großes Vorbild. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen dieses House of Food bei uns auch in Berlin umsetzen.
Umstellen auf Bioessen ohne zusätzliche Kosten? Das klingt unwahrscheinlich. Kann das funktionieren? Gundula Oertel kennt das Kopenhagener Projekt und weiß, dass es dort nicht nur darum geht, ob Lebensmittel bio sind oder nicht.
Dann ist es wichtig, sich zu überlegen, was bietet die Saison? Was gibt die Region her? Dann ist es wichtig, sich zu überlegen, wie präsentiere ich mein Essen, sodass es so appetitlich ist, dass es aufgegessen wird und nicht die Hälfte im Müll landet. Also Lebensmittelverschwendung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielmehr appetitlich zubereitetes Gemüse anzubieten und Fleisch und Fisch als Besonderheiten und nicht täglich anzubieten. Sehr viel verschiedene Gemüsesorten dafür aber zu haben, die eben auch spannend sind, auch ein bisschen Ernährungsbildung gleich mitliefern. Das gehört dort alles zum Konzept und das ist nicht teurer geworden und allen zugänglich, weil sie eben diese anderen Kriterien in einem Gesamtkonzept integriert haben.
Fragt sich natürlich, ob so ein gemüsereicher Speiseplan in Berliner Kantinen Erfolgsaussichten hätte. Würden die Verbraucher überhaupt zugreifen? Die Bioernährung ist nicht unumstritten. So ist der von den Grünen vorgeschlagene Veggie Day noch nicht vergessen. Er wurde als eine unzulässige Bevormundung, sogar als eine Art Ökodiktatur abgelehnt.
Ich bin auch persönlich eine Gegnerin von Ökodiktatur und ich war auch nicht überzeugt von dem Veggie Day, weil ich auch das Gefühl habe, man gewinnt keinen Blumentopf damit, wenn man den Leuten schulmeisterlich kommt. Was man tun muss, ist dafür zu sorgen, dass vegetarische Mahlzeiten nicht mit diesem Etikett, ach, das ist so gesund, sondern appetitlich, wohlschmeckend, sattmachend und gleichwertig angeboten wird und auch Köche entsprechend auszubilden. Ja, viele lernen ja eigentlich hauptsächlich Fleisch zuzubereiten und vegetarisch kochen heißt dann Fleisch weglassen und das, was übrig bleibt, ist meistens nicht so toll. Ja, dann, glaube ich, kommen wir da einen Schritt voran ohne Ökodiktatur.
Diesen Wandel symbolisiert im Kopenhagener House of Food das Messer. Es steht für das Schnippeln und Zubereiten frischer Lebensmittel. In den Kantinen wird es heute nur noch selten benutzt. Die Küchenteams benutzen eher die Schere. Damit öffnen sie Tüten und Verpackungen von vorgefertigten Lebensmitteln. Messer rein, Schere raus aus der Kantine. So lässt sich das dänische Ernährungskonzept auf den Punkt bringen. Die große und langfristig angelegte Nachfrage nach biologischen und regionalen Agrarprodukten für die öffentliche Verpflegung hatte in Kopenhagen aber auch ein wichtiges ökologisches Ziel, erzählt Gundula Oertel.
Da ist ziemlich viel Schweinehaltung. Sie hatten ein Problem mit dem Grundwasser in Kopenhagen. Und das ist der Grund gewesen, warum sie im Zuge der Überlegungen, wie kann Kopenhagen Ökometropole werden, 7 Jahre später sind sie eigentlich erst drauf gekommen, dass Landwirtschaft und Essen eben da doch einen ziemlich großen Einfluss haben auf Nachhaltigkeitsziele wie Klimaschutz und Wasserreinheit und dergleichen mehr. Also man muss sagen, dass seit es das Haus des guten Essens gibt, die Biolandwirtschaft um 30% zugelegt hat. Ich glaube, allein in den letzten 4 Jahren.
Zum Abschluss der Veranstaltung fordert Senator Dirk Behrendt die Anwesenden auf, sich vorzustellen, vom Köpenicker Mögelturm um sich herumzuschauen.
Wenn Sie nämlich auf diesem Turm in eine Richtung, Richtung Südosten schauen, dann sehen Sie bis zum Horizont nur Grün, Wälder, Wiesen und Felder. Und in diesem Gebiet gibt es zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe. zahlreiche Betriebe, die sich auf einen ganz bestimmten Bereich spezialisiert haben. Sie produzieren eben gesunde, regionale und nachhaltige Lebensmittel.
Mit diesen Lebensmitteln sollte Berlin versorgt werden. Das macht Sinn, denn Berlin hat den größten Biomarkt in Deutschland. Und auch die regionale Herkunft der Lebensmittel ist bei den Berlinern sehr beliebt. Aber gibt es in Brandenburg überhaupt genug Land, um biologische Landwirtschaft zu betreiben? So großflächig das Berliner Umland aussehen mag, hier wachsen auf riesigen Flächen vor allen Dingen Pflanzen wie Raps, Mais, Weizen und Gerste. Ein Großteil davon landet als Tierfutter auf dem Weltmarkt, in Biogasanlagen oder im Tank als Biosprit. Das sind pestizidintensive Monokulturen, die sich schlecht mit biologischer Landwirtschaft vertragen. Ganz abgesehen davon, dass die hohen Preise und die Größe der Ackerflächen für die meist kleinen Biolandwirtschaftsbetriebe nicht in Frage kommen. Gundula Oertel.
Da reden wir über 10, 15, vielleicht 30 Hektar. Und die Lose, so heißt das ja beim Flächenverkauf, die üblich sind bisher noch nach meinem Wissen, fangen bei 1000 Hektar an. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Finanzinvestor, irgendein Rentenfonds, der vielleicht von BlackRock gehalten wird, ich weiß es nicht, einkauft, ja? Wo dann sozusagen die jetzige Rentengeneration davon profitiert, dass in Brandenburg die Vermeisung fortschreitet. Also da Einfluss drauf zu nehmen, ist einfach eine Aufgabe der Politik. Die Forderung, dass das betrachtet werden und verändert werden muss, die müssen wir ganz klarstellen.
Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg, östlich von Berlin. Hier beschäftigt sich Ingo Zasada mit Fragen der stadt- und stadtnahen Landwirtschaft und der Agrarernährungssysteme. Er hat zusammen mit Expertinnen im Rahmen eines EU-Projektes untersucht, wie viel landwirtschaftliche Fläche benötigt wird, um die Bevölkerung in Großstädten und ihrer Region mit Produkten zu versorgen. Verglichen mit Städten wie London, Rotterdam und Mailand hat Berlin gut abgeschnitten.
Natürlich auch bedingt durch die Situation, dass Brandenburg umfangreiche auch Agrarflächen besitzt, wäre es theoretisch möglich, auch unter konventionellen Anbaubedingungen die regionale Bevölkerung auch regional zu versorgen.
Wäre dies auch mit biologischem Landbau möglich? Da der Ertrag kleiner ausfällt, würden doch größere Agrarflächen notwendig sein.
Hier muss man zumindest einschränkend sagen, dass dieses wohl möglich wäre, unter den Bedingungen, dass wir auch gleichzeitig den Umfang an Nahrungsmittelverlusten in den Haushalten, aber auch in der Wertschöpfungskette, in der Verarbeitung, im Transport reduzieren. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Frage, wovon ernähren wir uns? Man muss ja wissen, dass gerade die Tierförderproduktion oder die auch eine Weidehaltung teilweise sehr, sehr flächenextensiv ist. Wir benötigen sehr, sehr viel Fläche, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren. Wenn wir es schaffen, unsere Ernährungsgewohnheiten zu verändern, dass wir stärker uns nicht unbedingt fleischlos, aber mit weniger Fleisch orientiert ernähren, dann kommen wir zu einem Ergebnis, dass der Flächenbedarf für eine regionale Versorgung sinkt.
Allerdings sind die Agrarböden in bestimmten Gegenden Brandenburgs zu sandig und zu durchlässig und eignen sich deshalb nicht für alle Anbauarten. Eine zusätzliche Bewässerung würde die Produkte am Ende möglicherweise unökologischer machen, als wenn sie von woanders herkämen, meint Annette Pior, Ingo Zasadas Kollegin beim ZALF. Regionale, kleinteilige Biolandwirtschaft, die die Bürger der Stadt mit einbezieht, sei aber ihrer Meinung nach sehr wichtig, selbst wenn sie für die Selbstversorgung nicht ausreiche.
Der große Wert eben dieser, sagen wir mal, urbanen Landwirtschaftsinitiativen oder auch stadtnahen Kooperationen zwischen Landwirten und Verbrauchern, für die Verbraucher in erster Linie, ja, dieses Erleben, wo kommt Nahrung her, wie funktioniert das mit dem Wachstum, wir nennen das Regrounding, also so zurück zu den Wurzeln, tatsächlich auch eine soziokulturelle Wiederverwurzelung mit sich bringt und dass das einfach Spaß macht. Dieser Lerneffekt, diese Frage von Zusammenwachsen von Stadt und Land, ist spannend und aus der Sicht der Landwirte ist es natürlich auch nochmal was ganz anderes, weil wir eben heute sehen, dass auch gut ausgebildete Landwirte, die haben durchaus auch urbane Bedarfe an Kommunikation, die man vielleicht heutzutage im ländlichen Raum in diesen entleerten Gebieten auch gar nicht mehr ohne weiteres findet.
Aber gerade das stadtnahe Ackerland, das für kleine Biobetriebe attraktiv sein könnte, ist heute gefährdet. Denn die Städte wachsen und Agrarflächen werden in Bauland umgewandelt. Interessantes Ackerland wird immer knapper und also auch teurer. Timo Kapphengst, Landschaftsökologe, ist ebenfalls im Berliner Ernährungsrat aktiv. Er hat sich viel mit Phänomenen wie Landgrabbing beschäftigt, also mit dem Trend, dass Investoren überall auf der Welt Äcker und Felder kaufen, um dort Nahrungs- und Energiepflanzen für den Export anzubauen oder mit dem Boden zu spekulieren. Zusammen mit anderen hat er eine Bio-Bodengenossenschaft gegründet, die Regionalwert AG, eine Bürgeraktiengesellschaft, die kleine Biobauern finanziell unterstützt.
Meistens haben sie nicht das Kapital, die Kaufpreise bezahlen zu können. Das sind mittlerweile bei besseren Böden bis zu 30.000 Euro pro Hektar. Selbst wenn sie das Geld hätten, ist es für viele Betriebe unmöglich, in deren Generation und darüber hinaus das wieder reinzuwirtschaften, was sie an Geld für Boden ausgegeben haben.
Schafft es die Regionalwert AG, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen?
Tatsächlich ist es so, dass die Landkonzentration weiter voranschreitet. Die Investoren, die Land kaufen aus Spekulationsgründen, die sind mit ganz anderen Kapitalmöglichkeiten ausgestattet. Deswegen sind wir keine echten Konkurrenten. Wir können aber in einem Verbund und mit mehreren Stimmen zeigen, was sich strukturell verändert und wie es anders laufen kann. Wie zum Beispiel mit Bürgergeld Betriebe so unterstützt werden können, dass sie die Landwirtschaft betreiben, die wir und die Gesellschaft eigentlich wollen. Und das ist unsere Waffe, wenn man so will, mit Öffentlichkeitsarbeit zu zeigen, was falsch läuft.
Wie kann die Politik auf diesen Prozess Einfluss nehmen? An der viel kritisierten EU-Agrarpolitik soll sich ja ab 2020 etwas ändern.
Die EU-Förderpolitik begünstigt im Moment überproportional große Betriebe, weil die Fördergelder per Fläche ausgezahlt werden. Das heißt, es gibt schon einen Wettbewerbsvorteil für die großen Betriebe, die viel Fläche haben. Die Förderpolitik muss die Betriebe fördern, die Tierwohl ernst nehmen, die ökologisch produzieren, die wenig Pestizide oder zum Beispiel kein Glyphosat einsetzen. Alles die Dinge, die von der Gesellschaft nachgefragt werden, werden nicht genug gefördert, sondern im Gießkannenprinzip werden die Fördergelder über alle Betriebe ausgekippt.
Das Land Brandenburg liegt in Sachen ökologischer Landwirtschaft mit 11,4% der Fläche auf dem dritten Platz, gleich hinter Bayern und Baden-Württemberg, schneidet also relativ gut ab. Laut dem Berliner Senat unterstützt die Landesregierung in Brandenburg die Ernährungsstrategie für Berlin. Sie müsste ja auch eigentlich ein Interesse daran haben, die kleinteilige biologische Landwirtschaft in der Region zu fördern, zumal diese mehr Arbeitsplätze sichert als die großen Monokulturbetriebe, sagt Timo Kapphengst. Er würde sich mehr Initiative von der Landesregierung wünschen.
Das Land bzw. die Landkreise haben über das Grundstückverkehrsgesetz Möglichkeiten, bei Landverkäufen direkt einzuwirken, Kriterien anzulegen und potenziell kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen, auch die Preise entsprechend anzupassen. Da hat eigentlich das Land einen guten Hebel schon in der Hand. Das geht alles, da die Rahmenbedingungen sind dafür schon vorgesehen, nur es wird letztlich nicht umgesetzt.
Aus Sicht des Agrarministeriums des Landes Brandenburg scheint es aber nicht so einfach zu sein, auf den Verkauf von Agrarland Einfluss zu nehmen. Pressesprecher Jens-Uwe Schade.
Es ist sehr schwer, überhaupt da einzugreifen, aber jetzt nicht nur in Brandenburg, sondern es gab ja auch dieses Beispiel an der baden-württembergisch-schweizerischen Grenze, wo das Land Baden-Württemberg die etwas vermögenden Schweizer Bauern raushalten wollte. Man ist dann immer sehr schnell im Wettbewerbsrecht. Also da werden wir wahrscheinlich als Land nur marginal dran drehen können. Wir sind allerdings dabei, und das seit vielen Jahren, im Gespräch mit auch anderen neuen Bundesländern, uns damit zu beschäftigen, ob der Bodenmarkt nicht tatsächlich wieder mehr reguliert werden müsste. Im Moment ist er ja weitestgehend dereguliert. Und dann kommt ja noch hinzu, dass bestimmte Verkäufe, wenn also die Hüllen verkauft werden, ja, das kennt man ja auch aus der Immobilienwirtschaft, kennt man das ja auch, das wird dem Land gar nicht angezeigt. Da ändert sich der Besitzer, aber das Unternehmen ändert nicht den Namen, bleibt im Grundbuch. Deswegen muss man über diese Gesetze, die haben dann auch noch so einen Namen wie Reichssiedlungsgesetz, da weiß man, wo die herkommen, ja. Also sind teilweise sehr alt. Wir müssen tatsächlich Verbündete finden, aber dann innerhalb der Europäischen Union. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt, um da mehr eingreifen zu können und nicht alles dem freien Markt überlassen. Sonst passiert nämlich dasselbe wie beim Mietwohnungsmarkt in Berlin. Irgendwann sind wir dann bloß noch Zaungast.
Auch in Brandenburg, meint Jens-Uwe Schade, haben mittlerweile viele verstanden, dass es nicht nur ums Essen geht, wenn sich die Großstädter für biologische und regionale Produkte einsetzen.
Da geht es eben um das Thema Insekten, da geht es um Ackerpflanzen, da geht es um Feldvögel. Es ist ja nicht so, dass alle nur vom Essen her denken, sondern ökologischer Landbau ist auch ein Versprechen auf eine gesunde Umwelt.
Sie hörten den Kulturtermin regional und biologisch. Neue Ernährungsstrategie für Berlin. Eine Sendung von Elisabetta Gardoni. Regie Michael Mayer, Ton Robin Rudolph, Sprecherin Birgit Paul, Redaktion Dörte Tormelen.
Kulturradio vom RBB.